Es gibt zwei Arten der Kommunikation, die verbale und die nonverbale. Heute soll es um die verbale Kommunikation gehen, also im Prinzip um deine Stimme. Wenn du mehr wissen möchtest, wie du deine Stimme einsetzen kannst und wie du sie auch schonst, dann bleibe jetzt dran. Hallo. Und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Herzlich willkommen zu Folge 91. Heute ist wieder eine Interviewfolge und ich habe heute Melanie Gauck hier zu Gast bei mir im Interview. Melanie kommt aus der Pfalz. Ich möchte schon mal vorweg sagen, ja, ich bin Saarländer und da fällt es immer etwas schwer, einen Pfälzer mit reinzubringen, wer das kennt. Aber ich bin hier über meinen Schatten gesprungen und freue mich dennoch, dass sie hier ist. Also kurz über Melanie. Melanie kommt aus der Pfalz, ist Schauspielpädagogin und Theaterpädagogin. Hat beides gelernt und hat auch hier eine Ausbildung gemacht und bringt auch sehr gerne ihre Schauspielkenntnisse in der Theaterpädagogik mit ein. Seit 2018 hat sie sich selbstständig gemacht und arbeitet mit unterschiedlichen Gruppen im theaterpädagogischen Kontext. Unter anderem also wirklich von Kindern mit Jugendlichen wie auch Seniorinnen und Senioren im Impro-Theaterspiel, aber eben auch speziell mit der Sprache, also wie ich im Theater speziell meine Sprache einsetzen kann. Und das ist hier auch unser wichtiger Punkt, gerade in unserem heutigen Interview, denn Melanie wird uns heute ein wenig zeigen, wie du deine Sprache mit Kindern und Jugendlichen so einsetzen kannst, dass sie dir auch wirklich gut zuhören und dass sie dich auch wirklich gut verstehen, ohne dass deine Sprache, deine Stimmbänder wirklich belastet werden. Hallo Melanie, schön, dass du heute da bist.
Hallo Marc, danke, dass du mich trotz meiner Herkunft eingeladen hast.
Ja, mache ich doch gerne, da springe ich doch gerne über meinen Schatten. Ganz kurz, also zwischen Saarländer und Pfälzer gibt es immer so kleine Keibereien. Alles natürlich nur ein bisschen im Spiel und soll das Ganze natürlich nicht dir entgegenwirken. Ganz genau. So, Melanie, ich habe ja schon ein bisschen was erzählt, dass du die Schauspielausbildung gemacht hast. Erzähl doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie sieht denn da die Sprachbildung genau aus, beziehungsweise die Sprecherziehung kann man ja nicht sagen, aber man macht ja da auch eine Bildung oder eine Weiterbildung auch im Sprachen. Wie sieht denn das dort aus?
Ja, also Sprecherziehung kann man schon sagen, weil das Fach so heißt auf der Schauspielschule, jedenfalls bei mir. Das hat im ersten Semester angefangen mit Unterricht bei einer Logopädin, die erstmal geguckt hat bei uns allen, haben wir irgendwelche Sprachfehler, haben wir irgendwelche Dialekte, die man vielleicht minimieren kann. Also ein Hochdeutsch ist immer noch von Vorteil, wenn man es kann. Natürlich ist den Dialekt auch immer schön, wenn man es kann. Und wenn man switchen kann, ist noch besser. Also in den ersten ein, zwei Semestern haben wir an der Lautbildung gearbeitet. Bei mir wurde zum Beispiel festgestellt, ich habe ein pfeifendes S. Das ist, wenn man so ein bisschen eine Zahnlücke hat und durch die die Luft durchgeht und dann pfeift es so ein bisschen. Und ich würde ein bisschen Berlinern, was komisch ist, denn ich war erst einmal in meinem Leben in Berlin. Aber das ist einfach eine Faulheit, dass ich einfach aus kannst und du immer kannste oder sagste oder willste mal gemacht habe. Aber sowas wird dann festgestellt, ob jemand lispelt, ob jemand wie auch immer eine faule Zunge hat oder mit einem Atemproblem, dass diese kleinen Probleme werden behoben. Bei mir war zum Beispiel der Tipp, einfach ein bisschen mehr Luft verwenden bei den S-Lauten, damit das nicht zu wenig Luft ist und dann pfeift. So kleine Tipps, daran haben wir geatmet, an der richtigen Atmung, daran haben wir gearbeitet, an der richtigen Atmung, wie die Atmung unser Sprechen beeinflusst. Wir haben Übungen bekommen, also ganz rudimentäre Sachen. Genau, ganz, ganz kleine Sachen. In den höheren Semestern geht es darum, wenn jeder einzeln sprechen kann, in der Hinsicht, dass wir zusammen sprechen. Da ging es um chorisches Sprechen. Und dann ging es in die Monologarbeit.
Monologarbeit, was ist darunter zu verstehen?
Das ist so ein bisschen eine Mischung aus Textarbeit, also was gibt mir der Text an Informationen? Das ist ganz ähnlich auch wie im Schauspiel. Und wo kann ich da jetzt mit meiner Stimme etwas dran tun? Das ist mein Ausdruck, mein Körperausdruck und das, was ich möchte vom schauspielerischen Hintergrund, auch in der Stimme widerspiegelt. Das heißt, wo gibt es Sequenzen, die vielleicht leise gesprochen oder sogar geflüstert werden? Wo gibt es etwas, wo geschrien wird oder laut, es laut gesagt wird, wenn es ja nicht immer im Monolog in der Regieanweisung steht. Dem muss man auch nicht immer folgen. Wo muss ich vielleicht ein bisschen staccato sprechen, etwas überdeutlich? Wo wird die Stimme weicher? Wo ist sie härter? Und dann geht es darum, diesen Text so zu bearbeiten mit kleinen Symbolen, da bleibst du mit der Stimme oben, da gehst du nach unten, um so zu gucken. Da ist jetzt ein langer Satz, da musst du jetzt viel Luft haben und gut haushalten mit deinem Atemzug, weil der sollte ganz durchgesprochen werden, weil sonst die Wirkung verloren geht und solche Sachen.
Ja, sehr schön, okay. Und gibt es da irgendeine Faustformel, wann ich welche Sprache beziehungsweise welche Sprechtechnik ich genau verwende? Oder kann man das nicht so genau sagen?
Ich denke, das ist auch ein bisschen Stil und Typ und Genre abhängig und zeitabhängig. Wenn man denkt, es spricht heutzutage niemand mehr, so wie damals in den 30ern, diese berühmten, ja, diese Reden, die damals die Leute gehabt haben, dieses Übermäßige mit dem rollenden R und so, waren auch die Nachrichtensprecher, die haben so geredet, das würde heute keiner mehr machen. Das geht so ein bisschen auch mit der Zeit und mit dem Stil und mit dem Genre, ja. Hast du einen dramatischen Monolog? Geht es da um Lady Macbeth, die einen Mord plant? Oder bist du in einer Komödie? Hast du kleine Lacher drin oder ein kleines Augenzwinkern? Da gibt es sozusagen keine Faustregel. Das würde ich nicht sagen, wenn die schauspielerische Arbeit stimmt, wenn du die Figur so erarbeitet hast, dass du sie komplett verstehst und dass du sie leben kannst, dann kommen so Sachen wie Text und wie muss ich betonen eigentlich von selbst. Aber es ist immer gut, wenn du jemanden hast, dem du das mal vorsprichst, der sagt, okay, da hast du vielleicht gedacht, jetzt musst du flüstern, das kommt aber bei mir überhaupt nicht an, beim Zuschauer. Dann muss man natürlich immer auch gucken, es muss natürlich so gesprochen werden, dass auch die hinterste Reihe dein Flüstern hört oder muss ich es vielleicht doch anpassen? Kommt das rüber? Übersteuere ich vielleicht beim Schreien? Ist es vielleicht doch nicht notwendig? Dann braucht man so ein bisschen Feinspitzengefühl, Fingerspitzengefühl, um das sozusagen auszutaxieren. Immer gut mit einem Spiegel zu arbeiten, mit jemandem, der dir sagt, ja, das kommt an oder es kommt nicht an.
Das ist ja jetzt vor allem im künstlerischen Bereich. Das heißt, wenn ich wirklich mit Teilnehmenden arbeite und ich möchte mit denen eine Arbeit heraus oder mit denen eine Rolle entwickeln, ja, dann ist klar, dann gucke ich, okay, wie stimmt die Sprache, unterzeichnet das, sage ich mal, das, was ich jetzt hier rausgehört habe, unterzeichnet das auch die Rolle oder den Charakter, den die Person darstellt. So, jetzt ist es aber oft so, dass ich Kinder zum Beispiel oder Jugendliche treffe, zu denen sage ich dann, ja, jetzt sag mal laut und dann sprechen die einmal kurz laut und das war's dann. Und dann wird nicht mehr laut gesprochen im Prinzip, weil sie es einfach noch einmal vergessen. Wie gehst du an sowas ran?
Ja, das ist das zieht sich durch alle Altersgruppen. Es gibt immer jemanden, der leise und zurückhaltend ist. Da lohnt es sich, dass man in der Gruppe Übungen dazu macht, auch zum Thema Rufstimme, also und zum Thema Sendungsbewusstsein. Sendungsbewusstsein ist ganz, ganz wichtig. Ich muss wissen, wem ich an wen ich meine Worte richte und wo sie ankommen sollen. Das kann man sich visuell durch sozusagen ein Papierflieger, den möchte ich jemanden zuwerfen, der bei mir gegenüber im Raum steht. Und so kann ich auch ein Wort, das Wort muss auf dem kleinen Papierflieger hinterherfliegen. Wichtig ist dabei auch Augenkontakt. Ich merke das immer wieder auch für mich als Profi. Ich kann auch zum Bäcker gehen und mir zwei Brötchen bestellen, aber die Dame, die hinter dem Tresen steht, einen Meter von mir entfernt, die hat das nicht mitbekommen, weil ich habe es nach unten in die Brötchen gesprochen. Ich hätte gern zwei Brötchen, bitte. Wenn ich sie aber ansehe und zu ihr rede und mir bewusst ist, ich gebe jetzt dieses Wort an mein Gegenüber, dann kommt das auch an. Und dieses Bewusstsein muss man immer haben. Mit dem Papierflieger im Kopf, ich werfe meine Stimme nach ganz hinten in den Raum, in den letzten Rang, zum letzten, der ganz am hinten, in der hinteren Reihe sitzt. Und dort muss es auch ankommen. Und diese Energie muss man auch haben. Man muss, und dann kommen wir wieder in die Biologie, sein Zwerchfell, sein Powerhouse, seinen Rumpf gut stützen mit der Stimme. Dann muss man auch gar nicht schreien. Und wenn man dieses Sendungsbewusstsein hat, wenn man weiß, ich muss es dahin senden, tu mal so, als würdest du es zu mir sprechen. Ich setze mich ganz hinten hin, du stellst dich vorne auf die Bühne und dann redest du deinen Monolog zu mir und du sagst es mir ganz hinten auf der Bühne. Dann funktioniert das meistens und dann gilt es sich, dieses Gefühl zu merken und immer über die Bühne zu sprechen. Immer das Bewusstsein zu haben, ich spreche ganz hinten mit dem Technikmensch, der ganz hinten an seinem kleinen Technik Desktop sitzt. So kann man das vielleicht für Amateure so ein bisschen bewusst machen. Guck, an wen du das sendest.
Diesen Papierflieger, der wird nicht wirklich geworfen, sondern das ist nur das stellt man sich nur so vor.
Genau,
oder gibt es da auch so Übungen oder irgend sowas, wo man wirklich auch was wirft und dann hinterher spricht?
Man kann das mit ganz ganz rudimentär am Anfang mit einem Ball machen. Also man wirft den Ball und sagt gleichzeitig den Namen zu demjenigen, wo der Ball hingeworfen wird. Dann kann man den Ball wegnehmen und kann sozusagen nur die Handbewegung machen, als würde ich etwas den Papierflieger werfen. Und dann kann man immer weniger, dann kann man das auch noch wegwerfen und kann gucken, geht das auch ohne Bewegung, weil es muss am Ende ja auch ohne Bewegung funktionieren. Und so kann man ganz, eine schöne Übung ist, alle stellen sich in einen großen Kreis und gehen nochmal ganz weit auseinander, stellen sich verteilt in den Raum und dann fängt einer an, ohne zu zeigen. Nein, man kann auch mitzeigen. Man kann mitzeigen machen, sucht sich jemand aus und spricht das Wort du mitzeigen, damit man auch weiß, wer gemeint ist. Und dann schickt man ihn zu einem anderen Punkt im Raum, auf dem man auch zeigt. Erst auf die Person, du, und dann da. Und dann, okay, wenn sich die Person angesprochen fühlt, wenn sie sagt, ja, das ist bei mir angekommen, ich fühle mich gemeint und ich fühle mich geschickt, dann geht die Person auf diesen Platz und darf dann einen nächsten auf einen anderen Platz schicken. Und die Kunst ist, das ohne ein Fragezeichen hinten dran zu machen, also nicht du, ich frage dich, würdest du bitte auf den Platz gehen, sondern ein klares du da. Und das so zu machen, dass es muss nicht böse sein, es muss nicht traurig sein, es soll einfach klar und gesendet sein und es muss klar ankommen. Das finde ich für eine Gruppe eine sehr schöne Übung, wo man dieses Sendungsbewusstsein, ohne dass man laut, ohne dass man schreit, das einmal zu probieren.
Und auch Corona-konform mit Abstand draußen heute auch möglich.
Richtig.
Oder heute noch möglich. Ja, sehr schön. Okay, jetzt ist es ganz klar, ja, du da oder irgend sowas. Also das sind ja alles auch sehr laute Worte. Aber du hast vorhin ja auch gesagt, zum Unterzeichnen der eigenen Rolle ist es natürlich auch mal sinnvoll, leise zu sprechen. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie kriege ich denn Flüstern hin, damit das auch noch der allerletzte in der Reihe mitbekommt, dass ich flüster? Wie ist denn das möglich? Ohne dass der dann, also der sollte das ja auch möglichst hören.
Genau, es gibt dieses, ich weiß nicht genau, wie man es nennt, aber das laute Flüstern, indem man einfach etwas Stimme noch verwendet. Dann hat man trotzdem das gehauchte, geflüsterte, aber man hat auch noch einen Ticken Stimme. Das kommt drauf an, in was für einem Raum man ist. Ob das ein Saal für 100 Leute ist oder ein Saal für 500 Leute oder ein Saal für 40 Leute. Dann muss man das einfach mal akustisch probieren, ob das Flüstern denn auch so funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann muss die Regie das eben anders machen. Dann wird es eben dieses kleine, laute Flüstern. Oder man sagt, dann müssen wir es anders machen. Dann müssen wir die Hand dazu nehmen und du sprichst trotzdem laut. Aber für das Publikum ist klar, das ist jetzt nur für deinen Nebenmann gedacht, weil du die Hand sozusagen zu ihm an den Mund gelegt hast.
Dann ist natürlich noch die Frage, wie schone ich denn meine Stimme? Also das ist ja vor allem das, was auch wahrscheinlich die ganzen Fachkräfte hier auch interessiert, die hier zuhören. Also wie genau kann ich denn wirklich auch laut oder auch bestimmt sprechen und dabei ohne dass meine Stimmbänder dann am nächsten Tag sich anfühlen wie Leder?
Wichtig ist, dass man richtig spricht, mit der richtigen Stütze. Da geht es um das Zwerchfell eben, das sich so kurz unter Magen befindet, und die Körperhaltung möglichst aufrecht ist mit angebeugten Beinen und möglichst gerade, damit der Bauch und das Zwerchfell und alles gut arbeiten kann. Wenn die Stütze da ist, ist die Stimme auch gestützt und man muss in der Lautstärke sich nicht so stark verändern, weil das ja meistens sehr anstrengend ist. Alles, was über unserer normalen Lautstärke ist und alles, was auch sehr viel drunter ist, ist anstrengend. Genauso wie wenn wir unsere Stimmlage verändern in höher. Wenn ich viel höher spreche, als ich sonst spreche, ist das anstrengend. Und wenn ich tiefer spreche, sehr lange, sehr tiefer spreche als meine Indifferenzlage, dann ist das auch anstrengend. Und das, wenn das nicht geübt ist, dann strengt das an und dann geht es auch zu Lasten der Stimme. Also es ist erstmal wichtig, dass man gut gestützt und ein gutes Standing hat, dass man gut immer zwischen den Augen hinaus, sage ich immer, stellt euch vor, ihr redet zwischen den Augen, da kommt der Pfeil raus und der muss ankommen, dann geht das schon mal. Wenn man heiser ist am nächsten Tag, weil man vielleicht doch viel schreien musste, weil die Kids mal wieder laut waren, dann ist am besten Klappe halten. So, wenn es geht, nicht reden, viel trinken.
Okay.
Wenn man, viele denken, ja, dann flüstere ich einfach, aber das ist das Gegenteil davon, weil beim Flüstern werden die Stimmbänder, das ist nicht gut, die werden nämlich trotzdem beansprucht. Und nicht husten. Auf keinen Fall husten. Und sich räuspern, das ist auch ganz schlecht, weil die Stimmbänder dann aneinander schlagen und die noch weiter gereizt werden. Am besten ist schlucken, weil die Stimme und die Stimmbänder brauchen Feuchtigkeit. Am besten schlucken, wenn man merkt, man hat eine belegte Stimme, summen. Denn durch die Vibrationen wird sozusagen der Schleim, der da eigentlich normalerweise auch ist, aber wenn vermehrt Schleim ist, wird er abtransportiert. Schlucken, summen, trinken, nicht zu kalt, nicht zu warm, viel trinken. Am besten, bevor man auf die Bühne geht oder vor einem Auftritt, nichts, was Milch enthält. Das ist nämlich auch für so eine belegte, also fördert die Schleimbildung. Und vielleicht keine Chips essen oder so auf der Bühne, wenn was gegessen werden muss. Nichts, was viel krümelt, weil man sonst die Tendenz hat, das einzuatmen, weil man ja auch noch sprechen muss.
Jetzt hast du vorhin schon gesagt, es gibt ja viele Menschen, die schon von Natur aus nicht in ihrer Stimme her sprechen. Das heißt, die sprechen zu hoch oder zu niedrig. Und du hast ja vorhin schon gesagt, das ist ja generell immer so eine Sache, da ist, das ist nicht so gut für die Stimme. Wie finde ich denn genau meine eigene Stimme?
Man kann auch mal ein bisschen selber ausprobieren. Man kann sich gegenüber eine Wand stellen, wenn man jetzt niemanden hat, ein Gegenüber, dem man das vormachen kann. Einfach an die Wand stellen, sodass das reflektiert, und kann mal ein bisschen summen. Man hört sich dann auch ein bisschen summen und so mal gucken, ob man seine normale Sprechstimmlage in einem Ton findet, wo man sich wohlfühlt, wo es nicht anstrengend ist. Mal sich selber, man kann die Hand auch an den Hals legen und gucken, ob ist es da alles weich und entspannt oder ist es angespannt. So kann man das ein bisschen erfühlen. Sonst kann man eben fühlen, ist das auf die Dauer anstrengend oder nicht? Wo fühle ich mich wohl? In welcher Stimmlage? So kann man ein bisschen mit Summen anfangen. Und ein bisschen auch, man kann so eine kleine, wenn man sich vorstellt, ich mache mit meinem Mund eine Blase, so wie eine Seifenblase, und ich spreche das auf Mo, mache dann ganz tiefes Mo. Und so kann man mal ein bisschen Mo, Ma, Mi, Ma ausprobieren, vom Summen also in ein Laut gehen und dann mal schauen, wo fühle ich mich wohl. Einfach und das ausprobieren. Ich meine, wenn wir sprechen jeden Tag wahrscheinlich. Ist es ja wahrscheinlich, dass wir jeden Tag sprechen. Und wir sind ja nicht am nächsten Tag angestrengt oder sind heiser. Deswegen ist das wichtig zu wissen, wo ist meine Lage, wo fühle ich mich wohl und sich das einfach mal bewusst zu machen, weil man sich sonst einfach nicht alltäglich bewusst macht.
Okay. Gibt es noch andere Übungen, mit denen ich die Stimme schon mal vorher ein bisschen schonen kann? Das heißt, ich weiß zum Beispiel generell, dass ich da sehr empfindlich bin mit den Stimmbändern. Gibt es da was, wo ich schon vorher sagen kann? Du hast schon gesagt, viel trinken. Wenn die Stimme belastet ist, es wird dann wohl generell auch gelten. Aber gibt es so ganz bestimmte Übungen, die so auch die Sprachakustik ein bisschen trainieren können?
Natürlich, also es ist ähnlich wie beim Sport, dass man nicht ohne Aufwärmen, nicht einfach kalt starten soll ins Reden, wenn man weiß, man redet gleich viel, sondern sich ein bisschen aufwärmen. Das heißt, auch mit dem Körper sich ein bisschen locker machen, mal das Gesicht ein bisschen kneten, da wo die Kiefermuskulatur ist. Sich da ein bisschen locker machen, ein paar Atemübungen machen, tief einatmen und wirklich auch anfangen mit Summen, also erstmal ganz klein, mit wenig Stimme und dann gehen zu ein bisschen, vielleicht auch wie beim Singen, ein bisschen Mama, 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 Me, Mama, Mi, man kann auch ein bisschen die Mama, 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 Mama machen, wenn das einem hilft. Da gibt es ganz verschiedene Aufwärmübungen, aber die sind auf jeden Fall, das macht jeder Profi-Schauspieler. Benedict Cumberbatch zum Beispiel ist jemand, der unglaublich gut sprechen kann und der macht solche Sachen immer. Es gibt ganz tolle Zungenbrecher, die man vorher machen kann, damit einfach die Beweglichkeit bleibt, dass man soll zwar nicht unbedingt schnell reden auf der Bühne, aber deutlich. Aber solche Sachen kann man natürlich, kann man üben. Also ganz klein anfangen mit der Atmung, ein bisschen erstmal entspannen, summen, kleine Artikulationsübungen machen und dann auch entspannt in den Auftritt gehen, dort möglichst entspannt bleiben, dass man nicht in die Brust atmet und kommt, weil dann verspannt man sich obenrum. Es ist immer ein Entspannung und Anspannung, ein kleines Wechselspiel. Weil man braucht natürlich Spannung, um diese Stütze zu haben im Bauch, im Zwerchfell. Auf der anderen Seite sollte man natürlich Schultergürtel und sonstiges und Gesicht entspannen. Es ist nicht ganz so easy peasy, sonst gibt es nicht so viele Trainings dazu. Aber es ist alles kein Hexenwerk, es ist alles Handwerk.
Ja. Ja, du hast es schon ein bisschen angesprochen, ja. Also natürlich ist nicht nur die Stimme ein mechanisches Instrument, sondern auch, es kommt einfach viel aus dem Kopf. Was mache ich denn oder welche Tipps kann ich denn generell so geben, wenn jetzt zum Beispiel Teilnehmende zu mir sagen, ja, und was mache ich jetzt, wenn mir auf einmal die Stimme wegbleibt, im wahrsten Sinne des Wortes, auf der Bühne vor lauter Angst oder sich meine Stimme vor lauter Angst verändert?
Wir sind komische Wesen, denn sobald wir auf eine Bühne gehen, verlernen wir alles, was man sonst noch ganz normal macht. Wir verlernen das Gehen, das Stehen, das Reden und das Atmen. Da würde ich wirklich sagen, egal ob man sich verspricht, ob man einen Hänger hat, einen Blackout, erstmal atmen. nimm dir einfach einen Moment, wo du merkst, jetzt habe ich mich verrannt in etwas oder ich stecke jetzt fest und atme einfach mal. Einfach einen tiefen Atemzug nehmen. Einmal tief durch die Nase einatmen und wieder ausatmen. Meistens hilft das schon. Wenn es ein ganz schlimmer Hänger ist, kann vielleicht auch jemand anderes helfen, dir ein Stichwort geben. Aber meistens ist das einmal durchatmen, vielleicht auch zweimal, wenn es sein muss. Das ist überhaupt nicht schlimm. Und dann nochmal sozusagen Reset und nochmal von vorne. Meistens ist es eben die große Anspannung und die große Angst. Und indem man sich einfach mal entspannt, einmal durchatmet, einmal alles wegatmet, sozusagen die Sorge und die Anspannung einfach wegatmen. Das kann man auch üben, schön in der Gruppe. Einfach sich alle auf den Boden legen und einfach jeder schlechte Gedanke, der kommt, einfach wegatmen. Mit jedem Ausatmen geht alle Last des Tages weg. Und genau so kann man das da vielleicht auch probieren. Einfach mal atmen und vielleicht nochmal beim Absatz anfangen.
Okay, jetzt mal ganz blöd gefragt, wie atme ich denn, wo atme ich? Da gibt's ja immer wieder, was ich so mitbekomme, so unterschiedliche Mythen, keine Ahnung, im Bauch, in der Brust und hast du nicht gesehen. Also mal ganz blöd gefragt, wie atme ich?
Das ist genau die Frage, die ich den Teilnehmern meines Atem- und Sprechtrainings am Anfang stelle. Was ist denn Ihrer Meinung nach die richtige Atmung, die Brustatmung oder die Bauchatmung? Ganz viele melden sich dann bei der Bauchatmung. Am Ende ist das eine Fangfrage, weil es ist beides falsch, weil beides richtig ist. Also es ist ein Zusammenspiel vieler Muskeln und auch einiger Organe, die die Atmung unterstützen. Das ist von den Flanken, von den Bauchmuskeln, überall wird die unterstützt und alles atmet gemeinsam, der gesamte Rumpf atmet. Das war vor ein paar Jahrzehnten noch anders, zu Turnvaterjahren, Brust raus, Bauch rein und solche Sachen. Das ist mittlerweile überholt. Wenn man sich eine richtige Atmung gut angucken möchte, kann man sich ein Neugeborenes anschauen, einen Säugling. Die atmen noch richtig. Je älter wir werden, desto mehr Korsetts wir gesteckt werden, desto mehr verlernen wir das natürliche Atmen. Viele atmen in der Brust, weil sie sich oben festhalten, weil man möglichst gerade stehen soll. Und dann fängt man an, immer flacher zu atmen und immer mehr einzuatmen und weniger auszuatmen. Es bewegt sich die Brust, die Schultern ein bisschen und der Bauch bewegt sich. Und das soll sich alles bewegen, ohne dass man es forciert. Das heißt, nicht extra den Bauch rausdrücken, weil man soll in den Bauch atmen, sondern sich vielleicht vorstellen, ich atme ein und ich halte nichts fest. Das Zwerchfell beim Einatmen biegt sich nach unten, weil die Lungen sich mit Luft füllen. Also drückt es nach unten und drückt die unteren Organe heraus. Deswegen bläht sich der Bauch, sagt man sozusagen. Und beim Ausatmen ist es umgekehrt. Die Lungen leeren sich, das Zwerchfell kehrt wieder zurück an seinen Ort und der Bauch geht wieder rein. Und wenn man dem allem Freiraum lässt, wenn man keine zu engen Hosen trägt, wenn man sich gerade hinstellt und wenn man das einfach mal zulässt, dann kann das gut funktionieren, dann atmet man richtig.
Ja. Okay, hast du denn so ein paar Atemübungen für uns, die man einfach so zu Hause mal nachmachen könnte?
Ja, natürlich. Man kann zum Beispiel sich die Hand auf den Bauch legen und einfach mal schauen, wie der sich bewegt, um sich bewusst zu machen, dass der Bauch sich bewegt beim Atmen. Dann kann man ein Nasenloch zuhalten und mal ganz durch das andere Nasenloch dreimal einatmen und dann durch den Mund ausatmen. Und das irgendwie fünfmal hintereinander, um so ein bisschen auch, da das Zwerchfell durch die dreimal einatmen in sehr kurzen Stößen sehr angeregt wird, sich zu bewegen. Also der Bauch wird dann auch sehr bewegen. Und dadurch kann man das Zwerchfell so ein bisschen trainieren, wenn es sonst vielleicht ein bisschen träge ist. Man kann auch ein bisschen mit dem Einatemreflex spielen. dass man einatmet, dann kurz die Luft anhält und wartet, bis der Reflex von alleine kommt. Jetzt würde ich gerne wieder ausatmen und das ein klein bisschen hinauszögert und dann erst wieder ausatmet. Wichtig ist immer, durch die Nase einzuatmen, auch das nicht forcieren, sondern ganz normal einatmen, nicht die Luft einziehen und dann den Ausatmer kann man dann führen und ein bisschen länger machen. Meistens sind die Ausatmer nämlich länger. Das ist auch beim Atmen das Wichtigste, das Ausatmen. Sehr schön ist auch der Lungenfeger. Da kann man ein bisschen die Lungenfunktion und das Lungenvolumen trainieren, indem man beide Handflächen vor der Brust aneinander drückt, dass eine Spannung entsteht. Man atmet wieder ruhig durch die Nase ein und atmet auf den Laut F aus. Währenddessen drückt man wirklich mit Kraft die Hände aneinander, die Handflächen aneinander, so lang, bis der Atem zu Ende ist oder man meint, dass der Atem zu Ende ist. Und dann kann man noch zweimal die Restluft herausdrücken, denn es ist immer noch Luft in unseren Lungen vorhanden, auch wenn wir denken, es ist keine mehr da. Und dann lässt man los und lässt den Einatmen ganz von alleine, kommt die Luft dann herein. Das kann man 2-3 Mal machen. Und das ist eine schöne Übung fürs Lungenvolumen, fürs Stärken der Lunge, was vielleicht in Corona-Zeiten auch nicht schlecht ist.
Okay, Melanie, ich hatte mal so ein Problem mit einem Jugendlichen, der hat die Zähne nie auseinander gemacht beim Sprechen. Und Zähne auseinander machen, das ist ja einfach unglaublich wichtig, sonst kann ich halt eben nicht sprechen. Ich weiß nicht, ob du schon mal so einen Fall hattest oder sowas kennst, aber ja, hast du hier auch Tipps? Wie kriege ich es hin, dass jemand wirklich die Zähne auseinander macht?
Nee, so einen Fall hatte ich noch nicht, aber das ist würde mich super, super kitzeln, jemanden mal so zu haben und so bearbeiten. Man spricht manchmal von Kehlkopfentspannung und dabei sollte man sich vorstellen, man hätte eine heiße Kartoffel auf der Zunge. Und dann geht die Zunge sozusagen ganz tief hinten runter und man macht so ganz weit auf. Kann jetzt überlegen, ob du dem wirklich mal was Heißes zu essen geben möchtest, dass das gar nicht funktioniert, dass der den Mund zu hat oder die Zähne. Ich arbeite da gern mit Übertreibungen. Wenn jemand also sehr leise ist, lasse ich den gerne mal etwas sehr laut sagen, und zwar den ganzen Text. So könntest du auch sagen, mal bitte alle A's. Oder ich suche mir einen Text mit viel A's und ich möchte jedes Mal, dass du das A den Mund so weit aufmachst, wie es geht. Oder die berühmte Übung mit dem Korken, das ist vielleicht eher was für die Zunge, was man sagt, auch ein bisschen was gegens Lispeln. Aber auch da hat er die Zähne wenigstens ein bisschen auseinander. Aber ich würde mit ganz viel A's und mit allem, was den Mund weit macht, gähnen, einfach mal, damit er merkt, wie sich das anfühlt und dass das besser auch klingt. Bei Kindern und Jugendlichen und sowieso auch immer mit Publikum arbeiten. Und das hat nichts mit Vorführen zu tun, meiner Meinung nach, weil die sind bestimmt alle nicht perfekt, sondern es geht darum, dass er für sich ja oder die Person für sich ja denkt, das ist ja so okay. Wenn sie aber dann gespiegelt bekommt und sagt, also das ist irgendwie entweder ich höre dich nicht oder ich verstehe dich nicht oder es kommt hier nicht an oder ich habe den Satz akustisch nicht verstanden. Also dass man immer ein wertfreies Feedback einfach nur, wir haben es nicht verstanden oder es kommt nicht so rüber, wie du es vielleicht denkst. Das heißt auch immer jemanden zugucken, zuhören lassen, der vielleicht auch nicht du selbst als Einleiter bist, sondern auch die anderen, die freundlich sagen, es klingt wirklich besser, wenn du das mit vielen A's machst und ich verstehe dich einfach besser und es wirkt wirklich besser und das macht wirklich etwas mehr her, wenn du das so machst. Einfach und auch immer den Vergleich, guck, das hört sich einmal so an und dann hört sich's einmal so an. Was meint ihr, wäre vielleicht besser für die Bühne? Und dann funktioniert das auch immer, weil sie müssen es selbst ja auch merken. Und dann kann er sich vielleicht dieses Gefühl merken, auch körperlich. Und auch wenn die anderen das Feedback geben, dann vielleicht doch, ja, okay, vielleicht sollte ich das öfter so machen. Und ihn einfach mit der Übung nach Hause schicken, den ganzen Monolog mit ganz vielen A's oder eben einen Text an die Hand geben mit ganz vielen A's. Sowas gibt es auf jeden Fall in Sprechbüchern, in Literatur oder auch im Internet. Texte, wo man ganz besonders an verschiedenen Problemen arbeiten kann.
Okay, sehr schön. Dann noch eine Frage. Ich habe das ganz oft, dass die Teilnehmenden gar nicht wissen, wohin mit ihren Händen, wenn sie reden. Ja, also keine Ahnung, die Hände machen dann was weiß ich was, nur nicht, sieht nur nicht sehr elegant aus. Was mache ich denn mit den Händen? Oder hast du da auch irgendwelche Ideen, wo man die Hände hinmacht? Ich denke, in die Hosentasche wäre eine Möglichkeit, sieht aber auch nicht immer so super aus.
Ja, das sind dann zwei verschiedene Sachen. Einerseits, wenn sie in einer Rolle sind, kommt das natürlich auch darauf an, passt das zur Rolle? Wenn sie das nämlich von sich aus machen, wenn es zur Person, zu dem Schauspieler dazu gehört, dann kann man natürlich so arbeiten, ja, du als Schauspieler, du als Marc, du machst das vielleicht viel, aber die Figur macht das vielleicht nicht. Das ist eine private Geste, so nennt man das im Schauspiel, und private Gesten haben nichts auf der Bühne zu suchen. Denn man kann das so probieren, wenn es nicht funktioniert, gib ihm was in die Hand. Gib ihm ein Schwert oder ein Buch oder irgendetwas, wo er sich dran festhalten kann, irgendein Requisit in die Hand. Das ist eine Notfalllösung. Das kann helfen. Und wenn man es außerhalb der Rolle macht, wenn man zum Beispiel einen Vortrag hält, ein Referat oder sowas, man kann sich am Tisch, am Rednerpult festhalten, das geht ganz gut, oder an Karteikarten, man kann also etwas in die Hand nehmen, wenn man weiß, wenn man sich des Problems bewusst ist, ich fange sonst an zu fuchteln, dann kann man sich damit gut helfen und man fühlt sich vielleicht auch ein Stück sicherer, wenn man sich an etwas festhalten kann. Aber natürlich, Hände in Hosentaschen geht gar nicht, überhaupt nicht.
Ja, okay. Ja, da sind wir uns so ein bisschen immerhin einig. Was heißt immerhin? Eine schöne Idee ist auch hier nochmal, da kann ich ein bisschen noch was dazu geben. Ich habe mal so eine schöne Übung gemacht, denn das kommt auch oft vom Kopf. Und solche Sachen bist du dir oft nicht bewusst. Das sind solche, das hat mal auch mal jemand zu mir gesagt, diese, was du genannt hast, diese privaten Gesten, das sind auch oft Ticks. Und da hatte er gesagt, spielt mal absichtlich entweder eure eigenen Ticks oder irgendwelche Ticks. Das heißt, man macht sich vor der eigenen Theatergruppe, sage ich mal, so ein kleines bisschen lächerlich. Das geht, wenn die Gruppe zusammengewachsen ist. Und wenn ich mich aber lächerlich mache und ich diese Ticks etwas erhöhe, dann sind sie mir umso bewusster. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann nochmal in diese Privatheit falle und aus der Rolle damit falle, ist damit natürlich auch nochmal wesentlich geringer.
Genau, das ist eine schöne Übung, wo du das angesprochen hast mit den Ticks. Das gilt für die bewussten Ticks. Was ich sehr gerne mache, wenn ich ein Präsenzseminar mache, also in der Hinsicht Präsenztraining, wenn ich sage, Leute, wir schauen jetzt mal auf eure also wie ihr wirkt auf der Bühne, bastel ich gerne mit Klebeband eine kleine Bühne wenn wir jetzt keine zur Verfügung hat. Das heißt, ich mache einen kleinen Auftritt und dann kommt so ein kleiner Laufsteg, wo wir nach vorne laufen müssen, und dann gibt's einen Abtritt. Den bastel ich dann gerne mit Klebeband auf den Boden und dann lasse ich sie einzeln auftreten. Und zwar nur, ihr tretet auf, geht bitte bis ganz nach vorne, dann sagt ihr zwei Sätze, vielleicht wer ich bin und warum ich heute hier bin. Also es ist total egal, der Inhalt der Sätze. Und dann geht ihr wieder ab. Und dann wird gefeedbackt in der Runde, was habt ihr gesehen? Und dann gibt es manchmal so Sachen wie, ja, du hast irgendwie genestelt oder du hast die Finger so bewegt oder du bist von der einen Seite hast du das Gewicht verlagert auf die andere Seite oder du hast über uns weggesehen, du hast uns nicht angesehen, du warst bei uns, du warst nicht bei uns. Und da sind ganz viele Sachen, die Leute überhaupt nicht merken, dass sie das machen. Ach wirklich, ich habe die Hände irgendwie so bewegt oder ich habe gezuckt oder ich habe sonst irgendwas mit Beinen gehippelt. Und das ist immer ganz schön, weil da auch unbewusste Bewegungen, die auch zurückgespiegelt werden. Und dann kann man sich das, hat man das im Bewusstsein fürs nächste Mal. Und es bleibt bei vielen wirklich hängen. Aber da muss man natürlich auch vornherein klar machen, bitte beschreibt nur, was ihr seht und interpretiert es nicht. Sagt nicht, das sieht doof aus, als du das gemacht hast, sondern einfach nur, was habt ihr gesehen?
Ja, sehr schön. Vor allem ist es wichtig, dann wirklich das Was zu beschreiben. Und es ist, denke ich, auch nochmal so eine kleine Übung an sich, um auch richtig Feedback zu geben. Richtig. Eigentlich. Ja, super. Und auch hier ein kleiner Hieb nochmal an alle Fachkräfte da draußen. Man merkt diese kleinen Ticks nicht, aber sie wirken auch im Unterbewusstsein und zwar ganz extrem auf euren Status. Das heißt, es macht durchaus auch mal Sinn, so einen kleinen Laufsteg. Deswegen finde ich diese Übung sehr genial, die du uns mitgegeben hast. Es macht einfach Sinn, diesen kleinen Laufsteg auch mal in der Gruppe selbst zu machen, um mal zu gucken, wie wirke ich denn auf die Kinder und Jugendlichen, wenn ich denen denn etwas sage. Und das macht unglaublich viel aus, glaub mir. Super. Ja, Melanie, unglaublich. Wir sind schon so ziemlich am Ende. Und genau, wo erfährt man denn noch mehr von dir?
Ja, ich habe ein berufliches Profil bei Facebook, zum Beispiel unter Theaterpädagogin Melanie Gauck. Da gibt es News von mir, was ich gerade so mache, was ich vorhabe. Das ist gerade die einzige Social Media, die ich habe in der Hinsicht. Ich bin noch nicht bei Instagram, das kommt vielleicht in Zukunft noch. Ich habe natürlich eine Homepage, melaniegauck.de, ganz easy peasy, die ich auch versuche, immer auf dem Neuesten zu halten, aber da erfahrt ihr etwas über meinen Background sozusagen, Angebote, über das, was, bisschen Dokumentation über was ich schon gemacht habe. Ja, das sind, glaube ich, so die zwei größten Standpunkte im Netz. Nebenbei laufen noch so ein paar andere Sachen, aber die werdet, das erfahrt ihr dann auch auf diesen zwei Seiten.
Also Webseite und Facebook. Beides werde ich hier natürlich in den Shownotes verlinken. Dann noch natürlich meine Standardfrage, die habe ich jetzt vergessen, die hole ich normalerweise immer eins vorne dran. Gibt es ein Buch, das du empfehlen kannst?
Wir haben natürlich auf der Schauspielschule auch Literaturempfehlungen bekommen und da habe ich mir das sprecherzieherische Übungsbuch angeschafft. Das heißt sprecherzieherisches Übungsbuch von Egon Aderholt und Edith Wolf. Da steht hier, also da sind Übungen drin und auch kleine Texte, die zur Stimmbildung und der Artikulation dienen. Es gibt zu Verschiedenes, auch ein bisschen was zum Thema Atmung vorne in den ersten Teilen. Dann zu allen Buchstaben und zu allen Lauten gibt es Übungen, wenn man weiß, man hat mit ein paar Lauten ein Problem, dass sie nicht ordentlich gebildet werden. Dann sind hier kleine, viele Wörter aneinander gereiht, die man dann sozusagen vor sich her beten kann und das so üben kann. Das geht dann bis hinten ans Buch, wo dann auch ganze Texte, Monologe und Gedichte drin stehen, wo man dann, wenn man so weit ist, sich auch an einem Fließtext dann erproben kann. Genau. Das ist so eins der einzigen Literaturbücher, die ich habe zum Thema Sprechen. Ich habe auch noch eins zum Thema Atmen. Aber das ist vielleicht für Leute, die dann nicht im Profibereich sind, vielleicht etwas nicht so ganz geeignet.
Okay. Und noch ganz zum Schluss, last but not least, bevor ich das Interview jetzt beende, hast du noch die Möglichkeit, ja, noch zum Schluss etwas in die Welt zu tragen, was auch immer dir wichtig ist.
Ich bin ein großer Fan von Stimmen. Stimmen sind so wichtig und können auch unglaublich prägen. Ich habe als Kind sehr viel Hörspiele gehört und bin deshalb sehr affin für Stimme und für Sprache und fürs Sprechen. Und bin immer ein großer Fan davon, damit ganz viel zu experimentieren. Ich habe mal eine Dokumentation über Pipelines gesehen, nur weil die mein Lieblingssprecher gesprochen hat. Das war inhaltlich total langweilig, aber weil er so toll mir das erzählt hat darüber, da ist man geneigt, doch da mehr drauf zu hören auf die Stimme, weil die so wohl tut. Und ich glaube, wir kennen jeder irgendjemanden, der eine ganz tolle Stimme hat, wo man sagt, du könntest mir das Telefonbuch vorlesen. Ich würde dir auf jeden Fall zuhören. Und das ist so schön, das streichelt die Seele. Und danach sollten wir Ausschau halten. Stimmen sind ganz, das finde ich sehr wichtig und beeinflussen uns. Und die sollten wir pflegen und wertschätzen. Und pflegt eure eigene Stimme bitte auch.
Das war das Interview mit Melanie Gauck. Ich habe viel über die Stimme gelernt und ich hoffe, du auch. Wenn du mehr über Zirkus- und Theaterpädagogik lernen möchtest und vor allem auch, wie du das im sozialen Kontext einsetzen kannst, dann möchte ich hier für mein E-Book werben. Dieses E-Book ist gratis und auch unten in den Shownotes verlinkt. Du bekommst hier eine 1:1 Anleitung, wie du Kinder und Jugendliche anleiten kannst. Es ist wirklich ganz einfach gehalten und zu jeder einzelnen Übung steht auch immer dabei, welcher pädagogische Nutzen da hinten dran steht. So viel zur Werbung und ich verabschiede mich bei dir mit einem Zirkus- und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Shownotes, also direkt unter der Podcast-Folge, sowie auf meinem Blog www.zutp.de, wie Zirkus- und Theaterpädagogik. Bis dann, ciao!